Viele Christen kennen Jesus vor allem als den, der am Kreuz für ihre Sünden gestorben ist. Doch der Hebräerbrief zeigt eine weitere, oft übersehene Seite, Christus als Hohepriester, der nicht nur einmalig opfert, sondern heute lebendig für sein Volk da ist. Wer mit der eigenen Schwachheit, mit innerer Leere oder mit einem anstrengenden Umfeld ringt, entdeckt in ihm einen Priester, der nicht Forderungen bringt, sondern Versorgung, so wie Melchisedek Abraham nicht mit Lasten, sondern mit Brot und Wein begegnete. Der Hohepriester in Herrlichkeit, gezeugt, erhöht und ewig. Christus ist Hohepriester in einer Herrlichkeit, die über alles Irdische hinausgeht. Er stammt nicht aus einer priesterlichen Linie, die sich über Stammbäume und genealogische Reinheit legitimiert, sondern aus einem Akt göttlicher Zeugung in der Auferstehung. So heißt es in der Apostelgeschichte über den auferstandenen Jesus, wie auch im 2. Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. In der Auferstehung hat der Vater den Sohn öffentlich als den wahren Hohepriester bestätigt. Aaron trug Würde, aber er blieb sterblich. Christus wurde nicht bloß geehrt, sondern verherrlicht, in ihm leuchtet der Glanz einer neuen Ordnung, die vom Tod nicht mehr erreicht wird. Seine menschliche Geschichte führt bis in die tiefsten Abgründe der Schwachheit hinunter, doch sein Priestertum entspringt der Kraft eines unzerstörbaren Lebens, das den Tod durchschritten und überwunden hat. Hebräer 5:5 sagt, Christus hat sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das Wort verherrlichen in diesem Vers tritt an die Stelle des Wortes ehren im vorhergehenden Vers. Beim aus den Menschen genommenen Hohepriester gibt es nur Ehre, eine Frage der Stellung. Bei Christus als dem Hohepriester gibt es nicht nur Ehre, sondern auch Herrlichkeit, nicht nur die Kostbarkeit seiner Stellung, sondern auch den Glanz seiner Person. Vers 5 enthält ein Zitat aus Psalm 2:7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dies bezieht sich auf die Auferstehung Christi, durch die er dafür qualifiziert ist, unser Hohepriester zu sein. Diese Hohepriesterschaft vereint zwei scheinbar gegensätzliche Bewegungen, Christus kommt ganz nahe herab in unsere Schwachheit, und zugleich bleibt er erhöht zur Rechten Gottes. Er kennt Versuchung und Angst, nicht von außen, sondern als einer, der selbst durch Leiden gehorsam gelernt hat und so Ursache ewiger Errettung ist für alle, die ihm gehorchen. Gerade diese Verbindung macht ihn zu dem, was kein irdischer Priester je sein konnte, vollkommener mitfühlender und vollmächtiger Retter in einer Person. Weil sein Leben nicht durch Tod unterbrochen wird, ist auch sein Priesterdienst nie abgerissen. Er begleitet nicht nur den Anfang unseres Glaubens, sondern trägt durch jede Phase hindurch, bis in die Herrlichkeit Gottes hinein. Darin liegt ein tiefer Trost, die Hand, die uns aus der Finsternis herausgezogen hat, ist dieselbe, die uns durch alle Veränderungen hindurchführt und uns am Ende vollendet vor Gott hinstellt. Ewige Errettung ist deshalb nicht bloß ein sicheres Urteil über unsere Vergangenheit, sondern ein anhaltender Strom aus der Gegenwart eines ewig lebenden Hohepriesters. Dass Gott diese Verheißung an uns, ihren Kindern, völlig erfüllt hat, indem er Jesus hat auferstehen lassen, wie auch im 2. Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte, und nachdem er vollendet war, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Wer auf Christus als den in Auferstehung gezeugten Hohepriester sieht, lernt, sich in allen Lebensschichten nicht auf eigene Standfestigkeit, sondern auf die Tragfähigkeit seines unzerstörbaren Lebens zu verlassen. In der Erinnerung daran, dass unser Hohepriester gleichzeitig mitfühlend und verherrlicht ist, wächst stille Zuversicht, keine Schwachheit schreckt ihn ab und keine Dunkelheit ist stark genug, seinen Dienst an uns zu unterbrechen. Melchisedek, Brot und Wein statt bloß Opfer für Sünde. Das Priestertum Aarons ist wesentlich von der Not des Menschen her bestimmt, Schuld, Verunreinigung, Abstand zu Gott. Darum stehen im aaronitischen Dienst Opfer im Vordergrund, die Sünde tragen, zudecken und den Zugang zu Gott bewahren. Blut wird vergossen, Rauch steigt auf, das Problem des Menschen wird vor Gott gebracht. Dieser Dienst ist unabdingbar, aber er bleibt überwiegend auf der negativen Seite, er verhindert Gericht und hält die Tür offen, ohne das Herz Gottes in seiner Fülle auszuschöpfen. Vor diesem Hintergrund wirkt der Auftritt Melchisedeks in 1. Mose überraschend, und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war nämlich ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Kein Altar, kein Tier, keine Forderung, stattdessen Speise und Trank für einen erschöpften Kämpfer. Melchisedek begegnete Abraham mit Brot und Wein, und Abraham gab ihm den Zehnten. Melchisedek kam nicht zu Abraham, um von ihm den Zehnten zu empfangen, sondern um ihm Brot und Wein zu dienen. In der Nacht, bevor er seine Jünger verließ, diente der Herr Jesus ihnen Brot und Wein. Die Bibel ist in wunderbarer Weise konsequent. Melchisedek diente Abraham Brot und Wein, und der Herr Jesus diente seinen Jüngern Brot und Wein. Nicht viele von uns, die wir seit Jahren am Tisch des Herrn teilhaben, haben je erkannt, dass dieser mit dem Priestertum Christi nach der Ordnung Melchisedeks in Verbindung steht. In dieser einfachen Szene wird ein anderer Klang des Priestertums hörbar. Melchisedek repräsentiert den Allerhöchsten nicht, indem er zuerst etwas von Abraham verlangt, sondern indem er ihm gibt, Brot, das stärkt, und Wein, der erquickt. Dass Jesus beim letzten Mal genau diese beiden Elemente aufnimmt, ist kein Zufall, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und sagte Dank, und er gab ihnen diesen und sagte, trinkt daraus, alle von euch. Der einmalige Opfertod, der die Sünde endgültig behandelt, wird zur fortwährenden Lebensversorgung. Christus als Melchisedek kommt nicht mit zusätzlicher Last, sondern mit Nahrung und Freude. Brot steht für ihn als das Brot des Lebens, das unseren innersten Hunger stillt, Wein für die Kraft seines vergossenen Blutes, das nicht nur Schuld tilgt, sondern den inneren Durst unter Gottes Licht besänftigt. Der Hebräerbrief verbindet diese Linien, der gleiche Christus, der als Opferpriester ein für alle Maliachi mit der Sünde abgerechnet hat, tritt nun als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks aus dem Allerheiligsten zu seinem Volk, um sich selbst als himmlische Speise und Trank zu reichen. So wird deutlich, Gottes Ziel ist nicht nur, dass nichts mehr zwischen ihm und uns steht, sondern dass er sich selbst, in Gerechtigkeit und Frieden, in uns hineinteilt. Wer so auf Christus als Melchisedek schaut, entdeckt im Abendmahl, im einfachen Glauben und im stillen Gebet immer neu, der Herr steht nicht am Rand unseres Lebens, um Bilanz zu ziehen, sondern tritt in seine Mitte, um uns inmitten von Kämpfen Brot und Wein zu reichen. Daraus erwächst leise, aber tragfähige Freude, Versöhnung ist nicht Endpunkt, sondern der Tisch, an dem Gott mit uns Gemeinschaft hält. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war nämlich ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und sagte Dank, und er gab ihnen diesen und sagte, trinkt daraus, alle von euch. Im Licht Melchisedeks bekommt der Blick auf Christus eine warme, versorgende Farbe, er ist nicht nur der, der einst für uns opferte, sondern der, der uns heute Brot und Wein reicht. Wer sich innerlich darauf einlässt, erlebt Errettung nicht nur als weggenommene Schuld, sondern als zunehmende Sättigung und Erfrischung aus der Gegenwart des Priesterkönigs, der mitten in unseren Alltag hineinkommt. Die Ursache ewiger Errettung, Christus als erlebter Hohepriester. Wenn der Hebräerbrief davon spricht, dass Christus allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden ist, dann beschreibt er damit nicht nur den Anfang des Glaubens, sondern einen bleibenden Vorgang. Diese ewige Errettung ruht auf einer ewigen Erlösung, in der die Sünde wirklich beseitigt ist, und zielt zugleich auf eine immer tiefere Teilhabe an Christi Vollkommenheit. Der Grund dieser Errettung ist nicht eine abstrakte Zusage, sondern eine lebendige Person, der Hohepriester selbst. Wo er gegenwärtig ist, entfaltet sich seine rettende Wirkung, in guten Tagen, in bedrückenden Atmosphären, mitten in Konflikten und Überforderungen. Darum lädt das Wort ein, immer wieder neu vor Gott zu kommen, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. In 4 Stunden und 14 Minuten wird uns gesagt, dass wir einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, und in 4 Stunden und 16 Minuten wird uns gesagt, dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wenn wir zu Kapitel 5 kommen, sehen wir, dass der Hohepriester, dem wir am Thron der Gnade begegnen, nicht ein Priester nach der Ordnung Aarons ist, der nur vorbildlich auf ihn hinweist, sondern ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, der uns Brot und Wein als unsere Versorgung dient. An diesem Thron begegnet uns Christus nicht zuerst als strenger Prüfer, sondern als Melchisedek, der Brot und Wein reicht. Seine Errettung zeigt sich konkret, wenn innere Verhärtung zu schmelzen beginnt, wenn neue Kraft in ermüdete Herzen fließt, wenn inmitten von Leid die Perspektive sich verschiebt, weg von der fixierten Sorge um Schuld und Versagen, hin zu einem Leben, das von seiner Gegenwart durchdrungen ist. So wird Errettung zu einem Weg, wir werden hineingezogen in seine Ruhe, lernen, in seinen Entscheidungen Frieden zu finden und erleben, dass sein Leben in uns Gestalt gewinnt. In den Spannungen des Alltags, in stiller Treue, im Umgang mit eigenen Grenzen zeichnet sich darin ein anderes Profil ab, ein leiser Abglanz seiner Vollkommenheit, der nicht aus eigener Anstrengung stammt, sondern aus der ständigen Versorgung durch unseren Hohepriester. Das schenkt eine gelassene Hoffnung, die Geschichte, die er mit uns schreibt, ist getragen von einer Ursache, die nicht vergeht, seiner unerschöpflichen, priesterlichen Gegenwart. So verstanden, wird die ewige Errettung zu einem Raum, in dem wir leben, ein Raum, in den hinein Christus als Melchisedek mit Brot und Wein tritt. Dort dürfen Schuld und Not beim Namen genannt werden, ohne dass sie das letzte Wort haben. Das letzte Wort behält der, der uns versorgt und formt. Diese Sicht bewahrt davor, den Glauben auf einzelne Erfahrungen zu verengen. Sie lädt ein, unser Leben als einen Weg mit dem Hohepriester zu sehen, der in jeder Phase derselbe bleibt und dessen Herz unverändert darauf ausgerichtet ist, uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Und nachdem er vollendet war, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Im Vertrauen auf Christus als Ursache ewiger Errettung wächst die Freiheit, die eigene Geschichte nicht über Erfolge und Niederlagen zu definieren, sondern über seine treue Gegenwart. Wer sein Kommen mit Brot und Wein immer wieder an sich heranlässt, erfährt, wie Errettung sich vertieft, von der Gewissheit der Vergebung hin zu einem Alltag, in dem seine Ruhe, seine Kraft und sein Charakter mehr und mehr Gestalt gewinnen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.